Die Colitis indeterminata möchte ich noch kurz erwähnen. Das ist, hier ist eine ganz sichere Unterscheidung zwischen den beiden Entitäten nicht möglich. Die Behandlung richtet sich aber im Grunde genommen dann noch, je nachdem, mit welchem Verteilungsmuster die Erkrankung auftritt, beziehungsweise ob extraintestinale Beteiligungen auch mit zu behandeln sind.
Noch eine Studie, kurz erwähnt, um noch einmal auf die Bedeutung des Calprotectins hinzuweisen. Hier wurde sehr, sehr klar gezeigt, wenn man die Therapie steuert, nicht anhand klinischer Parameter, dass man sagt, wie geht's oder ist der Stuhl häufiger geworden, sondern vorbeugend schaut, wie ist das Calprotectin und hier reagiert, dann kann man tatsächlich einen viel besseren Verlauf erzielen, als wenn man auf die klinischen Symptome wartet. Daher ist es heute, muss ich sagen, eigentlich Standard bei einem aktiven bei einer aktiven chronisch entzündlichen Darmerkrankung ungefähr dreimonatlich Calprotectin im Stuhl zu überprüfen. Dann weiß man ungefähr, wo man sich bewegt und kann entsprechend rasch reagieren. Jetzt komme ich noch einmal auf das Tofacitinib zurück, weil es so schön und so wichtig ist, dass es wieder was Neues gibt, nämlich ein kleines Molekül. Der große Vorteil von kleinen Molekülen ist, die kann man schlucken, nicht? Als Tabletten. Während man ja die Biologika, das sind sehr, sehr große Eiweißkörper, die muss man indizieren, weil sonst würden sie im Magen schlicht und einfach verdaut werden. Und was nur so super schön ist, es wirkt blitzschnell. Also das heißt, wenn man das beginnt, 2 Tabletten mit 10 Milligramm pro Tag, dann wirkt es bereits nach 3 bis 4 Tagen. Und der Patient ist, viele Patienten sind dann sehr, sehr glücklich, weil sie oft Jahre und Monate lang große Beschwerden gehabt haben und dann sehr, sehr rasch einen Erfolg auch sehen. Dazu hat es ein paar große, tolle Studien gegeben und tatsächlich ist das klinische Ansprechen ist ein hervorragendes im Grunde genommen. Hervorragend heißt 60% letztlich und nach 52 Wochen eine Mukosaheilung von 45%. Das heißt, es bleibt immer natürlich trotzdem ein erheblicher Anteil von Patienten, der damit nicht ausreichend betreut ist. Wir wissen, dass die meisten dieser Präparate können auch einen Wirkverlust erleiden, selbst wenn sie am Anfang gut funktioniert haben. Nach 1, 2 oder 5 Jahren, was auch immer, kommt es dazu, dass plötzlich ein Wirkverlust da ist. Es kommt wieder zum Auftreten eines Schubes oder die Aktivität wird größer. Deswegen muss man die Therapie nicht sofort absetzen. Dann schauen wir, ob erstens der Spiegel ausreichend ist, den die Patienten haben von diesem Präparat und ob zweitens Antikörper gegen das Präparat aufgetreten sind. Gleichzeitig muss man aber natürlich opportunistische Infektionen ausschließen, insbesondere die CMV bei der oft aktiven Colitis ulcerosa und die Clostridium difficile Infektion. Wenn das ausgeschlossen ist, dann sind diese Antikörper durchaus hilfreich bei der weiteren Therapiesteuerung.
Das ist eine kanadische Studie, die in der Befragung 4670 Teilnehmer Patienten mit CED gehabt hat. Man muss sich vorstellen, dass 85% waren in den letzten 5 Jahren hospitalisiert und Mehrzahl spürt Symptome wöchentlich, auch die, die in Remission sind. Weil man darf nicht vergessen, dass die Patienten, die in Remission sind, auch einen Reizdarm entwickeln können oder einfach Symptome spüren. Sie sehen da, dass der Einfluss auf Arbeitsleben und Einfluss auf das Leben allgemein von diesen Patienten, und man muss sich schon überlegen, dass 60% fühlen sich aufgrund der Fehlzeiten gestresst oder unter Druck, dass 45% denken, dass CED einen Karrierenweg beeinflusst, und man darf nicht übersehen, dass das einfach junge Patienten sind und was das für Einfluss auf die ganze eben Karrierenweg und auf Freundschaften, auf Sozialaktivitäten haben muss. Es ist auch interessant, dass 54% der Patienten haben gesagt, dass sie ihre wichtigen Themen nicht mit dem Arzt besprechen können. Wichtig ist da eine Arzt-Patient-Beziehung. Wir bestellen Patienten regelmäßig, auch wenn ihnen gut geht, sie kommen zu Kontrollen. Es geht um individuelle Information und Erklärung. Jemand hat sich das schon länger her angeschaut, dass alleinige Übermittlung von Patientenbroschüren keine gute Idee ist. Patienten fühlen sich alleine gelassen mit ihren Problemen und natürlich wichtige Rolle spielen Selbsthilfegruppen und Patientenschulungsprogramme.
Bei der Colitis ohne Karzinom dürfen wir oder sollen wir das Mesorektum stehen lassen, weil wir damit nicht ein leeres kleines Becken haben, damit die Morbiditäten und auch die postoperativen Komplikationen minimiert werden sollen und es einfach aufgrund der funktionellen Nerven für Blase, für Sexualfunktionen besser ist. Was wir nicht machen sollten bei der Colitis ulcerosa sind Segmentresektionen. Damit muss man sich eigentlich auch gedanklich einmal auseinandersetzen. Wenn wir irgendwo bei einem Colitis-Patienten bei einer Kontrollkoloskopie ein High-Grade-Adenom haben oder ein Karzinoma in situ oder ein T1-Karzinom, dann gehört das gesamte Kolon Proktokolektomie entfernt, weil das Risiko zu hoch ist, dass an einer anderen Stelle vielleicht auch ein kleines Zweitkarzinom hat. Meistens können wir sphinkterhaltend operieren, eben mit ilioanalem Pouch. Was heißt das? Pouch ist die Verbindung des Dünndarms zum Analkanal und der J-Pouch bezeichnet eben die Form des hinuntergezogenen Dünndarms, wie wir es hier sehen, ein J gemacht und hier unten die tiefste Punkt wird entweder mit einer 2 cm Mucosa-Manschette stehen gelassen, sodass wir maschinell stapeln können oder direkt wie hier an den Analkanal, wo komplett mukosektomiert ist, angenäht. Die Länge so eines Pouches sollte 15 bis 17 cm sein, so haben wir die besten Funktionen. Und wir können ein 1-2-3-zeitiges Vorgehen überlegen. Was heißt das? Ich kann zum Beispiel, wenn der Patient total im schlechten Allgemeinzustand ist, wegen Blutung die Indikation ist, kann ich ihm vorerst einmal nur ein Stoma anlegen, einmal verbessern und dann resezieren oder gleich resezieren und die Rekonstruktion erst in einem weiteren Schritt machen.
Und dann habe ich noch einen letzten Patientenfall vorbereitet. Es ist wieder ein 45-jähriger Mann, 45-jähriger Patient ohne Vorerkrankungen, ohne Medikation oder Vormedikation, Dauertherapie. Der Patient wird von den Chirurgen zugewiesen, eine gastroenterologische Ambulanz in unserem Haus. Der Patient klagt über die Symptome von rezidivierenden Schmerzen beim Stuhlgang, sprich Tenesmen. Er berichtet über Lymphknotenvergrößerungen, schmerzhaft inguinal beidseits. Wurde schon mal eine Biopsie geplant, der Patient hatte etwas Angst davor und hat sie deswegen abgelehnt. Und der Patient berichtet uns über rezidivierende Blutabgänge und Durchfälle bis zu 7-mal täglich. Diese vorwiegend untertags. Frühere Erkrankungen habe ich falsch erzählt. Dauermedikation hatte er keine frühere Erkrankungen, er hat rezidivierende Prostatitis, hat deswegen mehrmals Antibiotika bekommen vom Urologen. Und er war auch schon mal bei einem Arzt, der eine Koloskopie durchgeführt hat im niedergelassenen Bereich und da wurde die Diagnose einer Proktitis unklarer Genese gestellt, nicht weiter therapiert, da er damals keine wirklichen Beschwerden hatte und auch keine Probleme hatte. Unterlagen gab es leider keine. Wir haben den Patienten tagesklinisch koloskopiert. Wir sehen hier im Rektum Sigma so aftöse Läsionen. Es ist kein sehr ausgeprägter Lokalbefund, aber man sieht eindeutig, dass das keine ganz normale Dickdarmschleimhaut ist. Die Histologie ist nach 7 Tagen zurückgekommen. Es zeigt sich eine chronische Proktitis, wieder eigentlich nicht eindeutiger Genese, eher nicht chronisch entzündlich, nicht typisch chronisch entzündlich, mit multiplen, teils flächig, teils visceralen Schleimhauterosionen. Wir haben bei dem Patienten auch noch ein Labor abgenommen. Der Patient hat uns berichtet, dass er mehrmals passiven Analverkehr hatte, deswegen HIV und Hepatitis B und C ausgeschlossen. Er war CMV und Hepatitis Simplex Virus gesamt IgG positiv, IgM negativ. Und zur weiteren Abklärung, dann einer der Oberärzte noch eine Idee gehabt, dass man einen Abstrich rektal entnehmen kann. Und da hat sich dann die Lösung des Falls gezeigt. Der Patient war Chlamydien positiv, daher diese aftösen Läsionen im Lokalbefund. Der Patient hat laut Guideline eine Doxycyclin-Therapie bekommen. Ist zu einer vollständigen Heilung des Lokalbefundes gekommen. Der Partner wurde ebenfalls mitbehandelt und dem Patienten geht es wieder gut.